Wie zuverlässig ist eigentlich die Bibel? Vor 2 Jahren haben wir in Wittenberg zum Jahr der Reformation eine Bibelausstellung gemacht. 25.000 Leute sind da gekommen und wir waren vorher auch noch in Augsburg im Rathaus und in 2 Kirchen, in einer katholischen Kirche und in einer evangelischen Kirche, St. Anna, St. Moritz, und hatten dort über 40.000 Besucher und wir hatten total coole Bibel dabei. Zum Beispiel die größte Bibel der Welt, die war etwa von hier bis hier, wog 1/2 Tonne und war von irgendeinem crazy American, von einem Kalifornier 1920 während der Wirtschaftsdepression gedruckt worden. Er hatte sich so ein großes rundes Rad gemacht, wo die Buchstaben dran waren und hat dann jedes einzelne, immer umgedreht, jeden einzelnen Buchstaben gedruckt auf diese großen Blätter. Sowas passiert, glaube ich, nur in Kalifornien. Aber vielleicht wäre das ja was für einen von uns im Ruhestand. Ich gucke jetzt mal Richtung Jürgen oder so. Genau. Also es braucht schon eine gewisse Persistenz, um sowas zu machen. Und das war die größte und schwerste Bibel. Wir hatten auch die kleinste Bibel der Welt, eine Nanobibel. Wir hatten eine Bibel, die war mit Apollo 14 auf dem Mond. Und wir hatten auch eine ganz persönliche Bibel mit Widmungen und Unterstreichungen von Elvis Presley. Und da gab's Leute, die kamen dahin und die haben sich mit der Elvis-Bibel knipsen lassen. Und die haben die fast angebetet, diese Elvis-Bibel. Und was meine Lieblingsbibel war, das war so eine ganz, ganz kleine Bibel. Die haben wir genannt die Haarknoten-Bibel. Weil geflohene Hugenotten, also Protestanten, die aus Frankreich fliehen mussten wegen ihres Glaubens, nach Berlin gekommen sind und für ihre christlichen protestantischen Geschwister, die noch in Frankreich waren, wo Bibellesen verboten war, diese in Berlin produziert hatten, die wichtigsten Bibelverse, ganz, ganz klein. Und das war dann so, dass die Frauen sich das in ihren Haarknoten reinbinden konnten, als so eine kleine Stütze. Und immer wenn sie alleine waren und niemand zuguckte, haben sie diese Bibel dann genommen und diese Bibel gelesen. Und das hat mich angesprochen, dass ich gemerkt habe, es gibt Menschen in der Geschichte, für die war die Bibel das Wichtigste, für die war die Bibel das Größte und sie waren bereit, alles einzusetzen, sogar ihr Leben einzusetzen für diese Bibel. Vor einigen Jahren war ich eingeladen bei einem Freund von mir in Südpolen und der wohnte dann direkt daneben in Tschechien. Wir haben dort gepredigt, Elke und ich. Und dieser Freund Daniel Chlebek, ein junger lutherischer Pastor, sagte, komm mal mit, ich zeige dir mal was Besonderes. Und wir fuhren dann mit seinem Auto irgendwie in die Landschaft und irgendwo in den Wald hinein. Und er brachte mich mit in diesen Wald und dann stiegen wir aus und wir wanderten irgendwie durch diesen Wald hindurch. Und dann sage ich, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin? Sagt er, warte. Und wir sind dann an so eine Lichtung gekommen, mitten im Wald. Und dann sagt er, weißt du, was das ist? Da hatte ich keine Ahnung, da war so ein Gedenkstein, da waren 1, 2, 3 Bänke. Und dann sagt er, das ist eine sogenannte Waldkirche. Da haben in der Zeit, als unter der Maria Theresia im Habsburgischen Kaiserreich es verboten war, Bibeln zu besitzen und sich zu Bibelumtrieben zu treffen, die Geheimprotestanten getroffen, verabredet, die Prediger, die kamen von der Slowakei in der Kleidung von Handwerksburschen, haben sich dann auch immer wieder so ein bisschen umgezogen, damit sie der örtlichen Handwerkskluft entsprechend gekleidet waren, sind dann dorthin gekommen, die Leute versammelten sich aus der ganzen Gegend. Dann wurden die Hochzeiten gemacht, es wurde getauft, es wurden Konfirmationen gemacht und die Leute haben ihre Bibeln in den Astlöchern versteckt und ihre Gesangbücher und haben dann so Rinde darüber gemacht, damit auch ja keiner sieht, dass sie eine Bibel haben, weil der Besitz einer Bibel war damals verboten. Das ist natürlich jetzt in katholischen Bereichen überhaupt nicht der Fall, sondern wie wir alle wissen, hat die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanum eine richtige Bibellesebewegung ausgelöst und ist, glaube ich, sind die Katholiken, sage ich mal, im Durchschnitt bessere Bibelleser als die Protestanten heute. Von daher erzähle ich euch etwas von früher. Ja, was ist das für ein Buch, dieses Buch der Bücher? Das Wort Biblia ist ja eigentlich ein Plural, also eine Mehrzahl. Biblion, das Büchlein, Biblia, das sind die Bücher. Und da merken wir schon, die Bibel ist ein Buch von vielen Büchern, ist nicht nur ein Buch. Je nachdem, wie man zählt, nach hebräischer Weise oder nach christlicher Weise, gibt es im Alten Testament 22 oder 39 Bücher, aber auf jeden Fall sind die gleichen Bücher nur unterschiedlich gezählt. Da ist zum Beispiel 1. und 2. Samuel zusammengezählt, 1. und 2. Könige und so weiter zusammengezählt. Aber ein Buch, das die Weltgeschichte verändert hat, das Alte und das Neue Testament. Manche sagen, man darf nicht Altes Testament sagen, weil sich das so abwertend anhört und sagen, wir müssen das Erste Testament sagen. Habe ich jetzt auch kein Problem mit, aber ich möchte einfach mal sagen, dass es nur in unserer Kultur ist, dass alte Dinge und alte Menschen nicht mehr ganz so cool und ganz so wichtig sind wie junge Menschen. Ja? Also kann man das natürlich auch als Ehrerbietung sagen, das Alte Testament, das bewährte Testament. Auf jeden Fall AT und NT zusammen dieses Buch der Bücher. In mehr Sprachen übersetzt als jedes andere Buch, die gesamte Bibel, gut 700 Sprachen, das Neue Testament in mehr als 2000 Sprachen, Bibelteile in etwa insgesamt 5000 Sprachen. Zu diesen 6.909 Sprachen, die zurzeit gesprochen werden, habe ich jetzt neulich nochmal gesehen, in der Welt fehlen jetzt noch etwa 2000 Sprachen, die noch gar keinen Bibelteil haben. Und vielleicht ist das auch etwas, wo jemand unter uns heute Abend sagt, ich lasse mein Studium von BWL oder von Medizin oder von was auch immer du gerade studierst fallen und ich bereite mich vor, Bibelübersetzer zu werden für eine dieser 2000 Sprachen, wo noch keine einzige Bibelstelle übersetzt ist. Also ein Buch, das das Buch der Bücher ist und das in vielen Ländern, so auch in Deutschland, überhaupt Kultur und Sprache geprägt hat, wo sozusagen ohne Bibel das gar nicht denkbar wäre, was heute an Kultur ist. Ich habe neulich einen Germanistikprofessor gehört im Deutschlandfunk, der sagte, er wäre jetzt so kein Christ oder sowas, aber er würde natürlich seinen Studenten im ersten Semester sagen, dass sie bitte einmal die Bibel lesen sollen, sonst könnten sie bei ihm gar nicht Germanistik studieren oder Literaturwissenschaft. Und ich denke, egal was du studierst, vielleicht ist bei Medizin nicht ganz so wichtig, da gibt es zwar auch vielleicht wichtige Bibelverse, zum Beispiel Psalm 22, alle Knochen hast du mir gezählt oder so. Genau, aber in ganz vielen Bereichen, Kunstgeschichte, Geschichte, Philosophie, kommst du gar nicht weiter, kommst du auch nicht wirklich in die Tiefe ohne dieses Buch der Bücher, ohne diese Bibel. Und so ist diese Bibel auf der einen Seite geliebt und Menschen sind bereit, unglaublich viel einzusetzen, um dieses Buch selbst zu besitzen oder um es anderen zugänglich zu machen, vielleicht sogar ihr eigenes Leben einzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es das meistgehasst und das offenbar auch meistgefürchtete Buch. Und es gibt bis zum heutigen Tag Länder, wie damals im Mittelalter oder in der Barockzeit, in manchen Ländern Europas ist der Fall war, wo es verboten ist, Bibeln einzuführen. Saudi-Arabien ist ein Beispiel dafür, Nordkorea und manche andere. Und wo es wirklich gefährlich sein kann, eine Bibel zu besitzen oder auch eine Bibel sich vielleicht irgendwie im Internet hochzuladen. Ich habe zwei Punkte, den ersten und den dritten, und den zweiten lasse ich aus. Weil den machen wir am Wochenende beim Zinzendorf-Seminar, zu dem ich euch einlade und nachher noch was dazu sage. Der erste Punkt ist das missverstandene und miesgemachte Buch. Ich sag's nochmal, das missverstandene und miesgemachte Buch. Obwohl so viel Positives über die Bibel zu reden ist und wir auch Deutsch sprechen mit unglaublich vielen Sprichwörtern und unser Land ohne die Bibel gar nicht existieren würde in dieser Form, sondern die Schwaben wären eigenes Land, die Bayern eigenes Land, die Ostfriesen eigenes Land, wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall, weil dies, obwohl das so ein Land ist, was so viel, ein Buch ist, das so viel ausgewirkt hat, ist es gleichzeitig das Buch, was in unserem Land am meisten unter Beschuss ist. Und zwar interessanterweise außerhalb, aber auch innerhalb der Kirche. Unter dem Motto der Aufklärung gab und gibt es seit 250 Jahren eine ganz grundlegende Bibelkritik. Und das wäre jetzt ein langer, langer Vortrag. Ich will da nur einige kurze Dinge sagen. Die Bibel wird auf verschiedenen Ebenen uns mies gemacht, wird uns madig gemacht. Einmal auf der Vernunftebene. Da wird zum Beispiel gesagt, heute kann man doch angesichts des wissenschaftlichen Fortschrittes nicht mehr an die Wunder des Neuen Testamentes glauben. Das kann doch kein denkender Mensch, der nicht irgendwo verblödet ist, noch wirklich ernst nehmen. Oder es gibt den Angriff auf der moralischen Ebene, dass man sagt, die Vorschriften der Bibel, die sind doch überholt, die entstanden in ganz anderen Zeiten, irgendwo in der Wüste, ganz andere gesellschaftliche Umstände, das können wir doch heute so nicht mehr für uns ernst nehmen. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie brutal ist das denn? Das ist doch grausam. Und man versteht gar nicht, dass das eine Schutzbestimmung ist. Nämlich, dass man für einen ausgeschlagenen Zahn nicht, wie es üblich war, gleich das ganze Leben des anderen nehmen darf. Sondern, dass es eine Obergrenze ist. Das ist keine Vorschrift. Du musst, wenn der andere dir einen Zahn ausgehauen hat, so wie mein Bruder mal mit seinem Flitzebogen unserem Nachbarkind, musst du jetzt auch da einen Zahn rausgekriegt. Sondern maximal ein Zahn. Das ist gemeint. Also es gibt so einen moralischen Widerstand gegen die Bibel oder auch manchmal vielleicht für die Normalos, für die Jugendlichen vor allen Dingen auf der kulturellen, sprachlichen Ebene. Man versteht einfach nicht, was da gesagt ist. Die Bibel ist irgendwie veraltet, ja. Das hatte ich schon auch mal als Kind, ne. Da sie aber kamen gen Bethlehem, ne. Wie so den Aber und wie Gen, und was ist Bethlehem? Ja, also keine Ahnung, ja, oder jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr Engel in Chören, und gut, das war jetzt ein Kirchenlied, aber egal. Da denkst du, was ist denn jauchzen? Ja, okay, wer ein Baby hat, so wie ihr Liam, dann könnt ihr, wisst ihr das vielleicht, juchzen, jubeln, aber frohlocken, da hat mein jüngerer Bruder immer schon gesagt, ja, der hat frohlocken im Haar, das hat er nicht ganz hingekriegt zu verstehen. Und so gibt es viele, viele so Distanzierungsebenen gegenüber der Bibel. Sie blockieren unseren Zugang. Und vielen Zeitgenossen geht es dann so, dass wenn du auf die Straße gehst und fragen würdest, liest du die Bibel, dann würde er sagen, nee. Und hast du schon mal je in der Bibel gelesen? Nee, das ist doch ein Märchenbuch. Nee, das kann man doch sowieso nicht verstehen. Nee, ich studiere keine Theologie. Oder du kannst auch Theologiestudenten fragen, hast du schon mal die Bibel gelesen? Genau, da kann man auch interessante Antworten kriegen. Ich will jetzt nichts behaupten, aber ich habe da so meine Erfahrungen. Also dieses Buch der Bücher, auf dem unsere ganze Kultur aufbaut, ist vielen ganz fremd geworden. Und ich glaube, dass das eben nicht nur ein Problem in der Gesellschaft allgemein ist, sondern dass das bis in die Realität der christlichen Kirchen und Gemeinden selbst hineinreicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir uns da fragen, wie kommen wir wieder hin zu einem neuen Kontakt mit der Bibel, zu einem neuen Verständnis der Bibel. Der indische Philosoph Vishal Mangalwadi hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt auf Deutsch das Buch der Mitte, auf Englisch heißt es The Book That Shaped Your World, das Buch, das deine Welt geformt hat. Und als ich das auf Englisch gelesen hatte, habe ich gesagt, das Buch muss unbedingt ins Deutsche übersetzt werden. Ich habe einem großen, renommierten christlichen Verlag es angeboten und habe gesagt, dieses Buch müsst ihr bringen. Dann haben sie es geprüft im Lektorat und da haben sie gesagt, nee, ist zu dick, liest kein Mensch, ist viel zu lang. Gutes Buch, aber geht nicht, verkauft sich nicht. Dann habe ich es einem zweiten Verlag angeboten, habe gesagt, ich kenne die meisten Verlagsleiter persönlich, habe gesagt, hey, du musst dieses Buch bringen. Schreibt nach ein paar Wochen wieder, wir haben es geprüft im Lektorat, aber es ist zu dick. Über die Bibel kannst du kein 600-Seiten-Buch machen. Ja, liest kein Schwein. Okay, also vornehm ausgedrückt. Und dann habe ich ein Jahr gewartet, dann habe ich wieder so einen inneren Druck gekriegt. Habe gesagt, ich muss das jetzt den Leuten da nahe bringen. Habe ich einen dritten Verleger angeschrieben, habe gesagt, hör mal, ihr müsst dieses Buch bringen. Dann kriegte ich eine E-Mail, wir haben es im Lektorat angeguckt, es ist zu dick, es kauft keiner. Aber weil du es sagst, werden wir es bringen. Ja? Das Buch der Mitte. Jetzt ist es inzwischen schon 4 in 4 Auflagen. Also die küssen mir die Füße jetzt inzwischen, finanzverlegertechnisch. Ja, weil nicht nur haben sie dieses Buch jetzt von Vishal Mangalwadi gebracht, sondern sie haben jetzt schon 2. und 3. und jetzt gerade ein 4. Die Seele des Westens kann ich euch allen empfehlen. Aber wenn es euch zu kompliziert ist, dann lest doch einfach die Bibel selbst. Die Bibel ist einfach unverzichtbar. Ich würde mal sagen, für nicht nur die Kultur, nicht nur die Frage nach Gott, sondern auch die Frage nach der, die wir alle fragen, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die Frage nach Schuld und die Frage nach Vergebung, die Frage nach Leben und nach Tod. Bertolt Brecht, wahrlich nur kein Christ, der in Christustreff ging, gab es damals auch nicht, sagte 1929 einmal, als er gefragt wurde, welches Buch der er am meisten schätzt, da hat er gesagt, Sie werden lachen, die Bibel. Also die Bibel fasziniert, auch wenn sie so abgelehnt wird. Ich glaube, die Ursache für diese Bibeldistanz ist zunächst und vor allen Dingen in der Kirche zu suchen. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue oder wenn ich mit vielen Leuten rede, dann merke ich, Konfirmationsunterricht oder Religionsunterricht haben nicht wirklich in den meisten Fällen zu einem Verständnis und einer Liebe und Interesse für die Bibel geführt. Das fand ich jetzt sehr interessant. Wir waren am Samstag auf diesem Solidaritätsmarsch hier durch die Stadt angesichts der Anschläge auf die jüdische Synagoge bzw. der dann vereitelten, aber leider mit 2 Todesopfern doch da wirklich grausamen Anschlag in Halle. Und es gab eine große Demo, vielleicht waren auch einige von euch dabei. Und dann hier oben, da wo die ehemalige jüdische Synagoge war im Mittelalter, wo dieser Glaskasten steht, gab es dann die Kundgebung und da sagte der Propst Wöllenstein Folgendes. Er sagte, was passiert eigentlich in unseren Religionsunterrichten? Er sagt, 2/3 unserer Gesellschaft hat ja noch Religionsunterricht. Und die das nicht haben, die haben Ethikunterricht. Und haben die nicht gelernt, du sollst nicht töten? Haben die 10 Gebote nicht gelernt? Ich hätte fast dazwischen gerufen, obwohl macht man natürlich nicht. Sag ich, ja, genau das ist das Problem. Ja, vielleicht haben sie es nie gelernt. Oder diese Verbindlichkeit, hier ist nicht nur eine Meinung von irgendeinem Wüstengeist oder Wüstengott von früher, sondern das ist wirklich ein für uns ernstzunehmendes Wort. Das ist unser Maßstab. Das ist die Richtschnur. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Wie weit lassen wir das überhaupt ran? Und ich glaube, dass das Problem der Bibeldistanzierung in unserem Land letztlich ein Problem der Kirche selbst ist. Vielleicht ist es sogar manchmal in unserer Praxis im Christustreff und in Connect auch ein Problem. Dass wir alles andere so ins Zentrum setzen, aber vielleicht die Bibel, ja, klar, sind wir alle dafür, aber hat sie wirklich diesen Stellenwert, den sie für unsere Vorväter hatte, die bereit waren, dafür zu sterben. Über die Zuverlässigkeit der Bibel, das war mein erster Punkt, das missverstandene und miesgemachte Buch. Der zweite Punkt ist, was wissen wir, was können wir aussagen über die Zuverlässigkeit der Bibel? Das könnt ihr am Wochenende beim Zinzendorf-Seminar im Christhaus erleben. Und wenn ihr da nicht hinkommen könnt, dann könnt ihr es nachhören. Oder ihr könnt das Buch von Guido Baltes und mir lesen, was gerade in der 5. Auflage heute neu rausgekommen ist. Faszination, Jesus. Was wissen wir wirklich über Jesus? Und ich will deshalb diesen zweiten Punkt, zumal ich über den schon öfters geredet habe, nur ganz kurz halten und sagen, ich bin, je länger ich mich damit beschäftige, umso überzeugter, dass die Bibel kein Mythenbuch ist, kein Märchenbuch. Und ich bin bereit, zu jedem Hauskreis zu kommen, zu jedem Connect-Abend zu kommen, egal wo ihr mich einladet, um mit euch ganz ausführlich und auch mit ganz kritischen Rückfragen genau mich dieser Frage zu widmen. Deswegen, das ist der zweite Punkt, den ihr lesen oder hören könnt. Der dritte Punkt ist aber ein ganz persönlicher Punkt. Und da stelle ich die Frage, wie kannst du und wie kann ich es lernen, der Bibel zu vertrauen? Gehen wir mal davon aus, dass die Bibel das ist, was sie vorgibt zu sein. Gehen wir mal davon aus, dass hier Gott auf welche Weise auch immer, ich vergleiche das manchmal so mit das Kind liegt in den Windeln. Also die Bibel ist die Windel, aber das Kind, was du drin findest, ist Gott und sein Wort und ist Jesus. Da sind auch so ein paar Sachen, die man nicht so ganz versteht, die vielleicht auch so ein bisschen am Rand sind. Aber das Zentrum ist das Wichtige. Gehen wir mal davon aus, dass die Bibel solch ein Buch sein könnte. Wie kannst du denn dann dahin kommen, dass du der Bibel mehr vertraust? Ich möchte dir meinen ganz persönlichen Zugang zur Bibel entfalten. Ich lese seit vielen Jahren die Bibel. Ich habe angefangen so richtig ernsthaft mit 13, 14, habe dann irgendwann es weggelegt, weil ich nicht so gut verstand. Aber dann so ab 15, 16 habe ich angefangen, einen Modus zu finden, in dem ich die Bibel immer wieder lese, ganz durchlese. Als ich nach USA ging für ein Jahr als Austauschschüler, habe ich als Vorbereitung das hieß damals The Living Way, eine moderne Übersetzung, erstmal ganz auf Englisch gelesen, dann habe ich die ganze King James durchgelesen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe. Wenn ich Auto fahre, mache ich zurzeit Bibel hören. Ich höre die Bibel in allen möglichen Sprachen, ob ich sie verstehe oder nicht. Gerade auch ein bisschen Serbisch, das verstehe ich nicht, aber ist dennoch schön. Oder Hebräisch oder auch Arabisch. Wenn ich lachen will, auf Holländisch. Eine Berndütsche habe ich nicht. Ich höre die Bibel und ich lasse immer wieder die Bibel reinsinken in mein Bewusstsein, in mein Unterbewusstsein. Und ich werde dessen nicht müde. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso lieber wird sie mir. Und ich sehe mich sozusagen als lebenslangen Bibellerner. Wenn ich Bibellehrer sein will, muss ich erst einmal Bibellerner sein. Und ich merke in meinem Leben, dass vieles, was mir vor 10 und 20 Jahren unklar war, mir jetzt klarer geworden ist. Es gibt aber immer noch Dinge, die sind mir nicht klar. Aber da blocke ich nicht ab und sage, das ist wahrscheinlich falsch oder damit habe ich nichts zu tun oder das interessiert mich nicht oder das ist doof. Sondern dann gehe ich ganz anders daran. Ich nenne das eine Hermeneutik der Demut. Also eine Auslegungsweise der Demut, die sagt, es kann sein, dass nicht ich größer bin als die Bibel, sondern dass die Bibel größer ist als ich. Es kann sein, dass da Dinge drin sind und gesagt werden, die ich jetzt einfach aufgrund meiner kulturellen und wissensmäßigen und rationalen und vielleicht auch emotionalen Begrenztheit gar nicht erfassen kann, die aber doch wahr sind und wo ich vielleicht in 5 oder in 10 Jahren hineinkomme in ein Verständnis. Also ich sehe mich als einen lebenslangen Bibellerner und merke auf diesem Weg, dass die Bibel mich immer mehr überzeugt und dass sie mich dazu bewegt, ihr zu vertrauen. Ich nenne jetzt 3, 4 Bibelstellen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Relativ am Anfang des Buches Josua, 1. Kapitel, Vers 7, da heißt es, sagt Gott zu Josua, lass das Buch des Gesetzes, damals die Tora, nicht von deinem Munde kommen. Warum Mund? Weil man die laut las und sozusagen murmelte, während man las. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es gut ausrichten. Das ist jetzt Luther-Übersetzung. Also die Ermutigung, Tag und Nacht mit der Bibel zu leben. Oder Psalm 1, wahres Glück haben alle, die über das Gesetz Gottes mit Freude nachdenken, die es Tag und Nacht in ihren Herzen bewegen. Solche Menschen sind wie Bäume eingewurzelt an den Wasserläufen. Wenn die Zeit reif ist, bringen sie ihre Frucht und ihre Blätter verwelken niemals. Ja, alles, was sie anpacken, gelingt. Das ist jetzt meine Übersetzung des Buchs. Und für mich der Zentralvers an dieser Stelle ist, was Jesus selbst sagt. Er sagt einmal in Johannes 8, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, ich sage es nochmal, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist für mich ein Zentralvers. Das Bleiben an seiner Rede, Jünger sein, ein Jünger von Jesus sein. Und dadurch Wahrheit erkennen, die Wahrheit erkennen, ihn erkennen und dadurch frei werden. Und als letzten Vers hier sagt Paulus seinem Mentee Timotheus am Ende seines Lebens, das ist in 1. Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast. Also der Charaktertest. Und dass du vom Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ganz wörtlich steht hier Theopneustos, Pneuftos, also von Gott eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift von Gott eingehaucht ist Nütze, die ganze Schrift, auch das, was ich nicht verstehe, zur Lehre, zur Zurechtweisung, also zur Charakterbildung, zur Besserung, dass mein Leben auf eine gute Spur kommt, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werke geschickt. Also ich weiß, wenn ich jetzt so rede, in meinem Inneren läuft die ganze Zeit die Stimme, die sagt, du müsstest an dieser Stelle noch mehr sagen, du müsstest da noch mehr einen Beweis bringen, du müsstest. Wie gesagt, ich lade dich ein, mit mir darüber ins Gespräch zu kommen. Aber ich habe versucht, Wesentliches zu sagen. Und das Wesentliche ist, ich glaube, dass die Bibel zu Unrecht gedisst wird und dass sie zu unserem Schaden gedisst wird. Und ich glaube, dass wenn wir in der wirklich in die Bibel hineinleben, hineinwachsen, hineinhören, dass dann aus der Bibel heraus ganz viel Positives für unser Leben, für unsere Gemeinschaft, in der wir leben, für die Kultur, die wir miteinander gestalten, für die Zukunft, die wir miteinander gestalten wollen, heraus erwächst. Also abschließend, die Bibel ist ein Buch für mein Leben. Es ist auch für dein Leben. Die Bibel ist ein Glaubensbuch. Ich brauche noch 2-3 Minuten und ich werde auch noch eine kleine Aktion machen, sorry. Ist super, dass ihr aufsteht, aber ja, könnt auch gerne, aber ist okay. Die Bibel ist ein Glaubensbuch. Die Bibel ist ein Lebensbuch. Die Bibel ist ein Buch mit der Geschichte Gottes und ein Buch mit der Geschichte der Welt. Und da hineingeschrieben ist meine Geschichte. Also die Frage, ist die Bibel zuverlässig, will ich beantworten mit 4 ganz kurzen Sätzen. Erstens, je mehr ich die Bibel studiere im Vergleich mit Archäologie, Geschichte, Naturwissenschaft, umso mehr staune ich über sie und vertraue ihr. Und zweitens, je mehr ich die Bibel lese und sie anwende auf mein Leben, sie hineinsprechen und hineinwirken lasse in mein Herz, in mein Denken und in mein Handeln, umso mehr erfahre ich, wie wahr und wohltuend, wie heilsam und hoffnungsfördernd sie ist. Und drittens, je mehr ich die Bibel lese und versuche, sie an mich heranzulassen, umso mehr werde ich erfüllt von Vertrauen, Glaube, von Liebe und von Hoffnung. Umso mehr fange ich an, Gott zu lieben und meinen Nächsten. Je mehr ich die Bibel lese und lerne und heranlasse, umso größer und wichtiger, näher und persönlicher wird mir Jesus. Weil Jesus ist das Zentrum der Bibel. Und so sage ich, die Bibel erweist sich als zuverlässig im Äußeren, in der Realität, die wir abklopfen können und mehr darüber morgen und in meinem Leben. Die Worte der Bibel werden für mich zu Lebensworten. Bevor wir jetzt gleich, ihr könnt jetzt gerne kommen, zum Worship gehen, mache ich jetzt einen kleinen Test mit euch und ich gehe auch nochmal durch die Reihen und ich bitte euch, mir Bibelverse zu nennen, die irgendwann in eurem Leben euch angesprochen habe. Ich komme freundlich lächelnd in eure Nähe und dann sagst du den ersten Bibelvers, der dir einfällt. Steffi.
Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Das hat mir mal sehr viel bedeutet und bedeutet immer noch sehr viel.
Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich lobpreisen.
Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich begleiten. Mein Konfirmation.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Auf Gott und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun?
Mein Konfirmationsspruch zum Beispiel, 1. Korinther 13,13. Gott ist die Liebe und wer in Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.
Jetzt brauchen wir noch ein paar männliche Stimmen.
Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Aus dem Gebet von Jesus, ich gebe mal hier.
Ich habe zwar keine Männerstimme, aber lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Vielen Dank. Eine letzte Chance.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Nicht um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm.
Freue dich über den Herrn, dann wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Psalm 37, Vers 5, glaube ich, oder 4.
Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du es geschenkt hast. Wir danken dir, dass es unser Leben berührt. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort dich, Jesus, sehen können. Und wir danken dir, dass wer an deiner Rede bleibt, dass von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen.